SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Guten Abend, mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie ganz herzlich zum Gespräch über die SWR-Bestenliste im Januar hier im Prinz-Max-Palais in Karlsruhe. Seit nunmehr fast 50 Jahren wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem ganzen deutschsprachigen Raum jeden Monat 10 Bücher auf die SWR-Bestenliste. Und heute in Karlsruhe sind aus der Jury zu Gast Martin Ebel, langjähriger Literaturredakteur und Kritiker des Tagesanzeigers in Zürich, sowie Hubert Spiegel, Literaturredakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und dort unter anderem zuständig für die Frankfurter Anthologie, die von Marcel Reich-Ranicki mitbegründet wurde. Aus den Büchern lesen heute Dominik Eisele und Antje Keil. Schön, dass Sie alle da sind. Herzlich willkommen. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, steht auf Platz 7 der SWR-Bestenliste im Januar. Es ist der Roman Unmöglicher Abschied der frisch gekürten Literaturnobelpreisträgerin Han Kang. Der Roman ist für den Aufbau Verlag aus dem Koreanischen von Ki Hyang Lee ins Deutsche übertragen worden. Martin Ebel, der Roman beginnt mit der Schilderung von starkem Schneefall und das Motiv der Kälte, der Erstarrung, des Todes wird im Roman eine große Rolle spielen. Vielleicht schildern Sie kurz die erzählerische Ausgangslage des Buchs.
Eigentlich beginnt der Roman mit einem Traum und der Traum führt dann zu einem Trauma. Also das klingt jetzt wie ein Karlauer, ist aber natürlich keiner. Es ist ein sehr ernstes Buch, es ist auch ein schweres Buch, hat ein sehr schweres Thema und die Autorin versucht, dieses schwere Thema durch Elemente und Momente und Symbole der Leichtigkeit auszubalancieren. Aber um auf Ihre konkrete Frage zu antworten, es geht im Kern um ein Massaker, das in Südkorea stattgefunden hat, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, auf der Insel Jeju, eine Insel südlich von Korea. Dort sind 1948 unter dem Vorwand, Kommunisten zu bekämpfen, 30.000 Zivilisten umgebracht worden, hingeschlachtet worden. Das war ein grässliches Massaker. Ein Zehntel der Bevölkerung dieser Insel ist damals umgekommen. Diesem Thema widmet sich eine der Figuren dieses Romans, die heißt In-Son. Das ist eine Dokumentarfilmerin. Diese In-Son hat eine Freundin, die heißt Hong-Ha. Das ist die Ich-Erzählerin und auch ein bisschen ein alter Ego der Autorin Han Kang. Und der Traum, mit dem dieser Roman beginnt, es ist ein Traum, den die Autorin selber gehabt hat. Sie hat das erzählt, dass sie diesen Traum hatte. Und diesen Traum hat sie der Ich-Erzählerin geschenkt. Das ist ein Traum von einer Art Friedhof, von lauter Baumstämmen. Und diese Baumstämme sind über Gräbern. Und das Meer rollt an und legt diese Gräber frei, legt die Knochen frei und die Erzählerin versucht, diese Knochen hochzutragen, damit sie nicht vom Meer fortgespült werden. Das ist natürlich symbolisch. Es geht darum, wie geht man mit Toten um? Wie rettet man die Überbleibsel? Und das spielt dann eine große Rolle in dieser Bewältigung, in diesem Umgang mit dem Massaker und mit den Toten.
Vielleicht noch eine Sache. Das Verhältnis der beiden Frauen in Son und Hong-Ga ist insofern tragend für den Roman, weil es da so eine besondere Spannung gibt zwischen den beiden. Die eine liegt nämlich im Krankenhaus, hat sich verletzt, weil sie mit schweren Holzmaterialien gearbeitet hat, Teil eines künstlerischen Projekts, das dem Buch auch den Titel gegeben hat. Und die wohnt eben auf dieser Insel Jeju und dort hat sie so etwas wie eine kleine Hütte und gibt jetzt ihrer Freundin den Auftrag, ja, einen Papageien in der Eiseskälte zu retten, denn dieser Vogel dürstet und lebt da ganz allein und sie begibt sich jetzt auf eine lange Reise, die relativ beschwerlich ist, um dann diesen Vogel zu retten und dorthin zu kommen. Was ist das da überhaupt für ein Setting, in dem sie dann da kurze Zeit ist?
Also sie muss durch einen Schneesturm, um zu diesem einsamen Gehöft zu kommen. Das ist also ein Haus und eine Werkstatt. Und in dieser Werkstatt findet sie dann Elemente ihres Traumes wieder. Also sie wollte mit der Freundin, die eine Dokumentarfilmerin, aber auch eine Holzbauerin ist, diesen Traum als Kunstprojekt realisieren. Um zu diesem Haus zu gelangen, muss sie, wie gesagt, durch einen Schneesturm. Und man weiß jetzt nicht genau, auf welcher Realitätsebene wir uns befinden, weil sie in diesem Schneesturm die Orientierung verliert. Sie verliert ihr Handy, sie verliert auch kurz das Bewusstsein. Und es ist nicht ganz klar, ob all das, was danach passiert, real ist oder ob es ein Fiebertraum ist. Also sie erwacht dann auch wieder, ist in dem Haus. In diesem Haus begegnet ihr dann erst der tote Vogel, dann, als sie aus dem Fiebertraum wieder erwacht, ist der Vogel aber wieder lebendig. Ihr begegnet auch die Freundin, die eigentlich ja im Krankenhaus liegt, viele hundert Kilometer entfernt. Und das Ganze spielt also jetzt auf einer Ebene, die also für uns europäische Rationalisten nicht ganz leicht einzuordnen ist.
Ja, scheint so ein Zwischenreich zu sein, wer sich mit asiatischer Philosophie und Religion auskennt, da werden wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, weiß ein bisschen, dass es genau dieses Zwischenreich zwischen Leben und Tod eben gibt. Aber nun tauchen wir einmal in diesen Roman, um ein Gefühl für die Prosa zu bekommen, für die Tonlage, in der der Text gehalten ist. Antje Kai liest jetzt aus Unmöglicher Abschied von Han Kang. Und wir sind tatsächlich in dieser Holzhütte, die Schnee umtost ist. Bitte sehr.
Ich weiß nicht, ab wann mich die Albträume nicht mehr heimgesucht haben. Ich weiß auch nicht, ob ich sie besiegt habe oder ob sie von selbst verschwunden sind, nachdem sie mich ausgelaugt und zerrieben hatten. Nun fällt seit einiger Zeit hinter meinen Lidern Schnee. Er sinkt herab, türmt sich auf und wird zu Eis. Ich liege ausgestreckt da, in einem graublauen Licht, das sogar meine Lider durchdringt. Als ich die Augen öffne, sehe ich über mir das westseitige Fenster. Das hereinfallende Licht, das keine fest umrissenen Schattenlinien zeichnet, ist typisch für einen wolkenverhangenen Tag und taucht den Raum in helle Stille. In Sons langer schwarzer Mantel hängt an einem Haken an der Wand Gedanken verloren mit herabfallenden Schultern. Das Fieber ist gesunken. Die Kopfschmerzen und die Übelkeit sind ebenfalls verschwunden. Alle meine Muskeln sind so entspannt, als hätte ich ein Beruhigungsmittel genommen. Die Verletzung unter meinem Auge schmerzt nicht mehr. Ich strecke einen Arm aus, um den Boden neben meiner Matratze zu berühren. Er ist kalt, eiskalt. Wenn ich ausatme, bilden sich kleine Atemwölkchen in der Luft. Ich stehe auf, mich mit einer Hand vom Boden hochstemmend. Ich hole ein paar Wollsocken aus der Kommode und streife sie über. Dann nehme ich in Sons dicken Mantel vom Haken und ziehe ihn über meine Wolljacke. Es ist der Mantel, in den in Son von innen eine alte Weste eingenäht hatte und den sie trug, seitdem sie in Seoul arbeitete. An den Ärmelaufschlägen haben sich schwarze Fusseln gebildet, die mich an winzige Wassertropfen erinnern. Aus der rechten Tasche fallen Mandarinenschalen, die noch nicht vertrocknet sind. Nachdem ich den Mantel bis oben hin zugeknöpft habe, steigt mir bei jedem Atemzug schwach der Geruch von Kiefern in die Nase. Ich gehe durch die Schiebetür, die halb offen steht. Ich muss sie letzte Nacht nicht richtig geschlossen haben. Beim Betreten des Wohnzimmers bemerke ich, dass es vor dem graublauen Fenster immer noch schneit. Große Flocken. So, als ob unzählige weiße Vögel in völliger Stille gleichzeitig zu Boden segeln.
Antje Kai las aus Unmöglicher Abschied von Han Kang im Original 2021 erschienen, jetzt in deutscher Übersetzung von Ki Hyang Lee im Aufbau Verlag erschienen. Das Buch steht auf Platz 7 der SWR-Bestenliste im Januar. Vielen Dank. Große Schneeflocken sehen aus wie weiße Vögel, die in völliger Stille zu Boden segeln. Der Roman Hubert Spiegel ist ja durchsetzt von solchen Bildern. Die Kollegin Wiebke Poromka vom Deutschlandfunk spricht von pompöser Empfindsamkeit. Herr Spiegel, wie würden Sie denn den Stil dieser Prosa beurteilen?
Ja, ich glaube, ich ahne, was mit pompöser Empfindsamkeit gemeint sein könnte. Das ist nicht ganz falsch, ist mir aber ein bisschen zu negativ. Also Empfindsamkeit, ja, auf jeden Fall. Pompös, ich würde eher sagen, es ist eine sehr mit Pathos aufgeladene Empfindsamkeit. Und was mir charakteristisch zu sein scheint für dieses Buch, vielleicht auch für die Autorin, ich kenne sonst leider nichts von ihr, die anderen noch nicht gelesen, ist diese Mischung aus einer Neigung zu sehr starken Symbolen. Sie ist da wirklich furchtlos, das muss man sagen. Also, und gleichzeitig hat sie einen Hang zu Details. Also es gibt dieses Wechselspiel zwischen starken Symbolen, die immer wieder auftauchen, und einer Unmenge von kleinen Details, die teilweise auf mich sehr zufällig gewirkt haben, also austauschbar, um es so zu sagen, teilweise aber natürlich auch mit diesen Symbolen verbunden sind. Und zunächst, wenn sie jetzt einen Mantel vom Haken nimmt, wie wir es gerade gehört haben, wenn sie die Wollsocken anzieht, kann man sagen, ja, es ist kalt, sie zieht sich dicke Socken an, sie zieht sich das an, was sie halt gerade greifen kann. Eigentlich eine banale Sache, aber es sind die Kleidungsstücke der Freundin, die im Krankenhaus ist und die sie dorthin geschickt hat. Und gewissermaßen ist sie auch die Stellvertreterin ihrer Freundin. Das ist eine relativ komplexe Frauen- und Freundschaftsbeziehung, um die es da geht. Und dann ist das Detail halt wieder nicht banal. Dann ist es aufgeladen.
Die Frage ist, ob bei diesem, sagen wir mal, sehr komplizierten Aufbau, den Verschränkungen der Ebenen tatsächlich etwas bei rumkommt. Wir haben es ja jetzt, glaube ich, andeutungsweise umrissen, dass wir es hier zu tun haben mit Überblendungen verschiedener Zeitebene, vom Lebendigen ins Tote. Man ist zeitweilig in einer Traumwelt, dann in so einem Hyperrealismus, der kleinste Details der Umwelt nahezu ja metaphorisch aufbläst. Die Frage ist, und im Kern steht ja dieses schreckliche Massaker, bekommen wir einen neuen Blick auf diese Vergangenheit? Lohnt sich dieser literarische Apparat, um irgendetwas diesem Grauen abzugewinnen?
Ich glaube, das sind zwei Dinge. Das eine ist sicher, dass uns einiges fremd bleiben wird. Also, dass wir hier uns in einer Welt bewegen, in einem Kulturkreis bewegen, der nur teilweise vermittelbar ist durch Übersetzen und durch unsere Bemühungen, dort einzudringen. Das andere ist, glaube ich, relativ leicht zu erklären. Ich glaube, die Autorin benutzt all diese Kompliziertheiten und Widerstände, um zu vermitteln, dass man das Schreckliche, was da passiert ist, nicht einfach so eins zu eins niederschreiben und uns darbieten kann. Also natürlich, es gibt Dokumentationen über dieses Massaker.
Also sie werden ja auch zitiert.
Sie zitiert auch ein dickes Buch. Es gibt auch Zeugenaussagen in diesem Buch, aber das kennen wir ja auch aus anderen Bereichen. Das kennen wir ja aus der KZ-Literatur. Das kennen wir jetzt gerade kürzlich aus dem Buch von Ronja Ottmann über den Genozid an den Jesiden, die sich ja auch auf eine sehr komplexe Weise damit auseinandersetzt, auch mit sich selbst in ihrem Verhältnis als Halbjesidin. Also es ist nicht so einfach. Man kann nicht einfach sagen, das ist dann und dann geschehen und so war das halt. Und was sie macht, ist ja auch nicht nur die Annäherung an das Massaker, sondern es geht da darum, wie wirkt sich das auf die Überlebenden aus? Also was macht das Trauma mit diesen Leuten, die das überlebt haben, und was macht die jahrzehntelange Verdrängung auch des Traumas? Also die Unmöglichkeit und das Verbot, überhaupt darüber zu reden, darüber zu trauern, nach den Hinterlassenschaften, nach den Knochen überhaupt zu suchen. Also die Mutter von Inson, die ja die Nachforschungen begonnen hat, die versuchte ja, die Leiche ihres Bruders, der umgekommen ist bei diesem Massaker, zu finden in einer Kobaltmine. Und das wurde ja dann ihr unmöglich gemacht. Die ist ja gescheitert. Also diese ganzen Widerstände sind, glaube ich, Teil des künstlerischen Projekts. Also man kann sich, ist, glaube ich, die Aussage von Han Kang und die Mitteilung dieses Buches auch, man kann sich dem Grauen nicht einfach so direkt nähern, indem man es beschreibt oder indem man es historisch aufarbeitet, sondern man kann es eigentlich nur in künstlerischer Weise machen. Und dann muss man die Schwierigkeit und die Möglichkeit eigentlich selber mit transportieren auf künstlerische Weise. Ob das jetzt für jeden Leser gelingt, das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Mich lassen solche Bücher immer etwas gespalten zurück. Also auf der einen Seite freue ich mich, wenn ich etwas lesen kann, wo ich denke, naja, darüber weiß ich ja so gut wie gar nichts. Da lerne ich jetzt wirklich was Neues. Das ist aber auf der anderen Seite, gerade für den Kritiker, glaube ich, das ist wirklich so eine Deformation professionell, für den Kritiker ist das heikel, wenn ihm gezeigt wird, dass er so überhaupt keine Ahnung hat. Also damit muss er dann erstmal irgendwie fertig werden, das muss er erstmal verknusen. Ich weiß nichts über südkoreanische Literatur. Ich wusste nichts über dieses Massaker. Ich wusste noch nicht mal, wo diese Insel liegt. Man sucht ja immer nach Dingen, die man kennt. Also man sucht nach Parallelen, man sucht nach Unterschieden. Vergleichen, kritisieren heißt vergleichen. Vergleichen heißt Unterschiede und Parallelen suchen. Wenn man sich aber in der südkoreanischen Literatur nicht auskennt, hat man keine Vergleichsmöglichkeiten. Was zieht man dann zum Vergleich heran? Deutschsprachige Literatur kann man machen, ja. Ich habe es gar nicht so sehr gesucht. Es ist mir wirklich spontan eingefallen. Es hat mich sehr stark erinnert, dieser Roman, an einen Roman von Kenzaburo Oe, dem japanischen Literatur-Nobelpreisträger. Und zwar ist das Der nasse Tod von 2019. Und es hat mich erinnert aus verschiedenen Gründen, also nicht nur, weil es auf einer Insel spielt. Es hat mich daran erinnert, zum einen, weil es diese Mischung gibt aus einer, was wir vielleicht von unserer westlichen Leserperspektive, Lesergewohnheit bezeichnen würden, als eine überkonstruierte, sehr verschachtelte Romankonstruktion, eine Liebe zu Details und natürlich das Thema des Traumas. Bei Oe ist es das Trauma des nationalistischen Vaters. Der Vater war ein schlimmer Nationalist und das ist verschwiegen worden. Und das wird jetzt in diesem Roman aufgearbeitet. Und diese Bücher stehen in einer, zumindest in Japan, in einer Literaturtradition, habe ich mir sagen lassen, das sind Romane, keine Autobiografien, aber es sind Bücher mit einem autobiografischen Kern. Und dieser autobiografische Kern verpflichtet zumindest in dieser japanische Literaturtradition zu großer Aufrichtigkeit. Das geht in das Genre des Rechenschaftsberichts. Und diese Elemente habe ich hier bei Han Kang auch gesehen. Es fängt ja schon an, das haben wir noch gar nicht erwähnt, aber ich glaube, das ist relativ wichtig für dieses Buch. Es fängt damit an, dass sie beschreibt, ja, den Traum, aber sie beschreibt auch, dass sie eigentlich in einer handfesten Depression steckt.
Sie hat ihr Testament geschrieben.
Sie hat ihr Testament geschrieben. Sie hat sogar überlegt, was ist, wenn das alles, was dann ansteht nach dem Suizid, wenn das alles erledigt ist, was wäre dann für die betreffende Person, die das alles zu erledigen hat, eine angemessene finanzielle Entschädigung? Also eigentlich ein befremdlicher Gedanke. Das schreibt sie alles auf. Also sehr aufrichtig, sehr akribisch. Und das hat mich auch an Oe erinnert. Und dass sie dann aber auch niemanden findet. Es fällt ihr niemand ein, den sie mit dieser Aufgabe betrauen könnte. Das hat mich auch an Oe erinnert. Weil das Motiv der Einsamkeit ist. Unfähigkeit, Bindungen zu knüpfen und unfähig, die natürlichen Bindungen, die familiären Bindungen, nämlich aufrechtzuerhalten. Und darum geht es hier natürlich auch. Es gibt starke Bindungen, aber es gibt auch das Schweigen und Verschweigen zwischen den Generationen.
Ja, ihrer eigenen Familie auch. Das wird ja nur mit ein, zwei Sätzen überhaupt angedeutet, dass sie sozusagen sich aus ihrem familiären Kontext gelöst hat. Trotzdem bleibt ja die Frage, man kann viel aus einem kulturellen Zusammenhang erklären. Es bleibt die Frage, ob dieses Buch nicht heillos überfrachtet ist.
Das habe ich überhaupt nicht so empfunden. Ich habe diese Balance als sehr geglückt empfunden zwischen dem wirklich Grässlichen, von dem da geschrieben wird. Und ich habe auch das alles nicht gewusst, genau wie Hubert Spiegel, habe aber nebenher dann, wie man das ja dann heute auch macht, um sich ein bisschen zu informieren, drumherum gelesen, was damals passiert ist. Und sie hat nichts erfunden. Das ist also alles, was in dem Buch an historischen Fakten steht, ist genauso passiert. Das kann man nachprüfen.
Das meinte ich auch nicht. Es geht ja nicht sozusagen um das Sachhaltige, sondern es geht um die Art und Weise, was sie daraus literarisch macht.
Ja, ich meine nur, man wird, wenn man diesen Roman liest, wird man hinreichend informiert über das, was damals passiert ist. Aber es gibt auch einen literarischen Mehrwert, den sie ja suchen oder nach dem sie fragen. Und der liegt meines Erachtens in dieser Balance mit dem Leichten. Also sie hat ja sehr viele Symbole des Leichten. Also da gibt es den Schnee in vielfacher Gestalt. Der Schnee spielt ja eine große Rolle, auch in anderen Werken bei ihr. Es gibt da ein Buch, das heißt Weiß. Da geht es also um das Weiße in allen Gestalten. Und Weiß ist in Ostasien die Farbe der Trauer, die bei uns schwarz ist. Der Schnee, der sehr vielgestaltig sein kann in Form kleinster Kristalle oder in Form der Schneedecke oder in Form des Schneefalls, der dann wie ein Vogelflug sein kann und so weiter. Der Vogel selber, der auch sehr schön beschrieben wird, als sich der Vogel dann mal auf ihre Schulter setzt und sie ihn fast gar nicht spürt, aber eben in dieser fast gar nicht Spürbarkeit, in dieser Leichtigkeit eben einen ganz besonderen Abdruck hinterlässt.
Wenn ich da kurz
einhaken
darf, ich glaube ja, dass sie gefangen ist in ihren eigenen Metaphern. Und das ist vor allem bei der Schneemetapher ein Riesenproblem, weil der Schnee förmlich diese Prosa zudeckt. Man hat ab und zu den Eindruck, als würde sie sozusagen die Toten mit einem neuen, ja fast künstlichen Sprachschnee überdecken. Und das würde ich dann sozusagen eher kritisch anmerken, dass das dann irgendwie vielleicht aus westlicher Sicht kein Aufklärungsprojekt ist, sondern ein Beerdigungsprojekt. Haben Sie es auch so gelesen?
Also als Aufklärungsprojekt habe ich es ganz bestimmt nicht gelesen. Also wenn ich mich aufklären lassen wollte über diese Vorgänge, würde ich auch nicht unbedingt zu einem Roman greifen. Da gibt es andere Formen. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, das war nicht ihre Absicht. Es war bestimmt auch ihre Absicht, aber es war halt nur eine ihrer Absichten. Was sind jetzt für Begriffe gefallen? Heillos, überfrachtet. Heillos würde ich nicht sagen. Etwas überfrachtet ist es schon. Es gibt Großmetaphern. Und Großmetaphern sind einfach sehr heikel. Man sollte als Autor nicht immer glauben, dass man jederzeit jede Großmetapher kontrollieren kann. Wenn die Eigendynamik einmal losgeht, wird es schwierig. Und da gibt es hier schon Stellen, wo die Eigendynamik, glaube ich, etwas zu kräftig für die Autorin ist, muss man so sagen.
Sehr diplomatisch formuliert.
Ja, wir sind da, glaube ich, nicht einer Meinung bei diesem Buch und auch bei der Bedeutung und bei der Stärke dieser Großmetapher Schnee. Mir hat sie eingeleuchtet und ich könnte jetzt noch eine ganze Reihe von Beispielen nennen, wo der Schnee für mich sehr plausibel und auch sehr eindrücklich eingesetzt wird.
Da würde ich ja gar nicht widersprechen. Aber
Sie finden es zu viel oder zu oft?
Naja, es gibt einfach Stellen, wo ich denke, es ist überstrapaziert. Natürlich weiß sie, was sie tut und es funktioniert auch im Großen und Ganzen, aber das ist überstrapaziert. Sie holt sie immer wieder hervor, stellt sie in neue Kontexte und da tut sie vielleicht des Guten etwas zu viel, finde ich, an der einen oder anderen Stelle.
Unmöglicher Abschied lautet der Titel des neuen Romans von Hang Kang, Platz 7 der SWR-Bestenliste im Januar und die Übersetzung ins Deutsche kommt von Qiyang Li. Vielen Dank. Wir kommen zu Platz 5 und damit zu einem Autor, der als Bühnenautor große Erfolge gefeiert hat und dessen Essays, so könnte man sagen, immer wieder große Debatten ausgelöst haben. Brutto Strauß hat zu seinem 80. Geburtstag ein Buch mit dem Titel Das Schattengetuschel veröffentlicht. Der Band, der keine weitere Genreangabe trägt, ist im Hansa Verlag erschienen. Hubert Spiegel, was ist denn mit diesem Schattengetuschel gemeint?
Eigentlich erklärt sich der Titel ja von selbst. Das ist das Getuschel von Schatten.
Und als würden Schatten einfach so tuscheln.
Ja, ich glaube, bei Hang Kang gibt es doch diese Stelle, wo sagt sie nicht, dass sogar ihr Schatten friert, dass es so kalt ist?
Ja, ganz grauenhafte Stelle.
Also Brutto Strauß ist natürlich jemand, der Schatten vieles zutraut. Und der sich vor allem gerne mit Autoren, anderen Autoren betrifft, die einen langen Schatten geworfen haben. Und das schon seit geraumer Zeit. Sprich, also Autoren nicht unbedingt unserer Gegenwart. Da werden hier einige aufgerufen, manchmal ein bisschen pflichtschuldig, manchmal auch ein bisschen überflüssig, würde ich sagen. Das ist nicht die Stärke des Bandes in meinen Augen. Also Brutto Strauß macht hier etwas, was er in den letzten Büchern eigentlich auch schon gemacht hat. Er entzieht sich eigentlich den Genres. Das sind keine Erzählungen, höchstens Mini-Erzählungen, das sind keine Romane, aber vielleicht doch Miniaturromane. Italienischer Autor Giorgio Manganelli hat mal ein Buch geschrieben, das hieß, ich glaube, 101 Romane in Pillenform. Dieses Genre der extremen Verdichtung einer eigentlich epischen Ausgangssituation. Die hat es Brutto Strauß auch angetan, wobei es ihm ja, er ist kein Epiker, er ist ein Dramatiker, das heißt, es spielt auch der Dialog eine sehr große Rolle. Also Kurzdialoge haben wir hier sehr häufig und wir haben Begegnungen von Menschen. Denn im Grunde geht es, ich habe zwar angefangen eigentlich mit der literarischen Tradition, mit der Geistestradition, eigentlich ist das ein Menschenbeobachter und ein Menschenschilderer. Und was er hier macht, ist, dass er Figuren entwirft, sich ausdenkt oder herbeizitiert von irgendwoher, die er gesehen hat oder auch nicht gesehen hat. Und die konfrontiert er entweder mit einer Situation oder mit einer anderen Figur. Und was dann passiert, wird sehr akribisch beschrieben. Und das ist oft sehr, sehr reizvoll, finde ich.
Und die Geschlechterverhältnisse spielen eine wichtige Rolle. Also Sie sprechen so ein bisschen neutral von Menschen, die da geschildert werden. Aber ganz oft geht es ja um Mann und Frau.
Ganz oft geht es um Mann und Frau, ja. Das ist aber bei ihm auch nichts Neues. Er kann es halt nicht lassen, sagen wir mal so. Es gibt relativ spät, also gegen Ende des Buches, es gibt eine Schlussszene gewissermaßen, über die wir sicherlich noch reden werden. Und davor gibt es etliche Seiten Aphorismen. Einer dieser Aphorismen lautet, weil Sie es gerade angesprochen haben, Männer und Frauen. Ja, es geht sehr oft um Geschlechterverhältnisse, nicht um das Geschlechterverhältnis, sondern Geschlechterverhältnisse, Plural. Und in diesem Aphorismus sagt er, Mann und Frau, ein uraltes Märchen. Ich bin kein Freund von Aphorismen, muss ich sagen. Und da finde ich, da wird es dann auch ein bisschen platt, denn er hat ja vorher schon gezeigt, dass er viel, viel mehr zu sagen hat über Geschlechterverhältnisse. Es gibt eine Figur, die durch dieses Buch geistert, oder vielleicht mehrere Figuren, in denen man auch den Autor ein bisschen vermuten darf. Es gibt den Unzeitgemäßen. Da kommt dann sogar die Steigerungsform vor, der ewig.
Allzeit.
Genau, danke. Der Allzeit. Ja, Allzeit ist was anderes als ewig. Allzeit deswegen, weil das heißen soll, nicht immer, sondern schon zu allen Zeiten. Und zu jeder anderen denkbaren Zeit wäre er auch unzeitgemäß. Also es geht nicht nur um die Gegenwart, in der er sich unzeitgemäß fühlt oder geriert, auch unzeitgemäß sein möchte, sondern es ist eine grundsätzliche Haltung, mit der Zeit, in der man lebt, nicht übereinzustimmen und schon gar nicht vorbehaltlos.
Und da sind wir jetzt auch schon bei der Lesestelle. Da tritt der Allzeit-Unzeitgemäße auch gleich auf. Aus dem Schattengetuschel von Botho Strauß liest nun Dominik Eisele. Bitte sehr.
Der Allzeit-Unzeitgemäße sucht noch einmal zur Größe seiner Vorbilder sich aufzurichten. Wie ein Blitz wollte er zwischen die Heute-Anbeter fahren, Schrecken verbreiten, die bittere Schelte über sie bringen. Wollte ihnen das Leidwesen wiederentdecken, sie zwingen aufzublicken, statt scheel aufs Display. Sie sollten leiden. Er wollte sie stürzen, verzweifeln, entgeistert sehen. Kein privates WW, sondern das unerbitterliche Leid, das ein Hölderlin, ein Nietzsche ertragen mussten. Das kulturelle Leid, deutsch zu sein, zu fühlen, zu denken. Ende der Infodemenz, Ende des Gleichgültigen von allem und jedem. Nichts gefräßiger als die Bestie der Oberfläche, nichts fortzeugender als das Unfruchtbare. Die Makulaturphasen der jüngeren Sittengeschichte nannte er sie. Vom Minderheitenkult, nicht um eine ästhetische Avantgarde, sondern um die stupide geschlechtliche Identität bis zum Spuk der 10 Millionen Follower-Gemeinschaft. Von der selbstgefälligen Kolonialismusreue bis zum feministischen Verbandswesen als dem Machtverzicht der Femina mitsamt der Einführung einer Schabernack-Orthographie. Alles Gesinnungskitsch, so meinte er, nicht besseren Sinnen oder Gedanken geschuldet oder gar einem Traum, einer Vision. Zum Schutz und zur Erholung der elend politisierten, der geschundenen, geschändeten Intimität hielt er es für unabdingbar, neue und ebenso verpflichtende Tabus bereitzustellen, wie die antirassistische Sprache sie betrachtet. Dabei helfen am wirksamsten das Lesen großer Werke, in denen das Unwort Sex vorkomme und die genitale Geltungssucht noch nicht den Rang einer Kulturleistung behaupte. An dieser Stelle, wenn er gerade nicht grummelnd sinnierte, sondern heftig mit einem Zeitgemäßen im Streit lag, gipfelten seine Worte gern in seinem Lieblingszitat. So stehen auch wir vor und in einer spontanen Rekrudeszenz alter, einer spontanen Generation neuer moralischer Seuchen, die mit epidemischer Kraft um sich greifen und an die Grundlagen unserer Gesellschaft rütteln. Das schrieb Theodor Mommsen 1880.
Dominik Eisele las aus Das Schattengetuschel von Botho Strauß, erschienen im Karl-Hanser-Verlag. Das Buch steht im Januar auf Platz 5 der Bestenliste. Vielen Dank. Martin Ebel, vielleicht beginnen wir mit dem Mommsen-Zitat, das wir gerade gehört haben, in dem es um moralische Seuchen geht, die an den Grundlagen unserer Gesellschaft rütteln. Was ist damit gemeint und wie überzeugend ist diese Diagnose?
Ich bin froh, dass Hubert Spiegel das Buch vorgestellt hat. Ich hätte es nicht so auf den Nenner bringen können. Ich bin etwas ratlos gewesen nach der Lektüre, weil ich nicht richtig wusste, worauf will er eigentlich hinaus. Und der Absatz, den wir jetzt gehört haben, das ist ein besonders polemischer Absatz. Er bietet vielleicht ein bisschen die Grundhaltung des Buches dar, ist aber auch wieder untypisch, weil das Buch eigentlich aus sehr viel splitterhafteren Teilen besteht, als aus diesem weltanschaulich doch sehr konsistenten Teil, den wir gehört haben. Also da ist er auch jetzt nicht der Allzeit-Unzeitgemäße, sondern der Jetzt-Unzeitgemäße, der von dem jetzigen Podest auf die große Zeit zurückschaut, zu der er gerne gehört hätte. Also Hölderlin, Nietzsche, Theodor Mommsen und so weiter. Also das Buch hat auf mich einen sehr unzufriedenen, geradezu miesepetrigen Eindruck gemacht. Und ich wurde mit diesem Buch einfach nicht warm. Ich hätte gerne irgendwo angedockt und gesagt, okay, das ist immer noch der große Menschenbeobachter. Das ist immer noch der tolle Formulierer, der aus Paare Passanten, oder also der auch die Geschlechterverhältnisse des Mann-Frau-Gewimmel und Gewirre hat auch wunderbar durchleuchtet hat und so. Das finde ich hier nicht mehr. Es gibt Szenen, wo ich denke, das ist so hingeworfen, notizenhaft, das wartet auf die Ausarbeitung, das wartet auf das Polieren, auf das Fertigmachen, auf das Zu-Ende-Schleifen. Und da ist nicht viel auch sprachliche Größe drin. Also um mal alle jetzt hier mit einem Zitat zu erfreuen, weil es auch um Dialoge geht, der große Meister der Dialoge. Und wenn er sagt, das Unwort Sex will ich vermeiden. Ich habe hier einen Dialog, wo das Unwort Sex vermieden wird, aber es geht darum. Da sagt er: Ist es nicht verständlich, dass ein Mann für sein sperrigstes Teil einen Unterschlupf sucht? Sie: Nachsicht empfing ihr Teil, Geschick bewies meine freundliche Lücke.
Ich gebe das gleich mal weiter. Ist das jetzt sprachliche Größe? Ich muss das ja nicht kommentieren.
Das habt ihr beiden ja gut ausgeheckt. Naja, ich bin Martin Ebel wirklich dankbar für ein Wort, das er erwähnt hat. Er hat gesagt, die Stelle ist eigentlich untypisch. Und das finde ich auch. Ich verstehe gut, warum sie ausgewählt wurde. Und ich würde mal sagen, sie ist...
Sie haben zugestimmt.
Ich habe zugestimmt, ja. Ich habe zugestimmt, habe es aber dann auch schon wieder bereut. Aber ich würde sagen, sie ist untypisch für den Band, aber sie ist in einer Hinsicht dann eben doch typisch. Sie ist typisch für die Schwächen dieses Bandes. Die gibt es nämlich auch. Ich kann Martin Ebel nicht zustimmen, wenn er sagt, er findet keine guten Formulierungen, keine guten Dialoge. Die habe ich sehr wohl gefunden, aber natürlich, diese Stelle ist eine Stelle, die zeigt, an welchen Schwächen dieser Band zuweilen krankt. Und ich würde sagen, das ist relativ einfach, das zu benennen. Je konkreter es wird, desto deutlicher er benennt, was ihn eigentlich so ärgert an der Gegenwart, was er vermisst. Das sagt er ja hier gar nicht. Er zählt eigentlich nur auf, was ihm auf die Nerven geht. Und das ist relativ banal. Und da kann ich dann zwar versuchen, ungewöhnliche, überraschende Begriffe für die Dinge, die mir auf den Nerv gehen, zu finden, aber der Vorgang des Klagens und Nörgelns bleibt ein banaler. Das ist aber ja nicht durchgehend so. Also die Haltung, finde ich, ist auch nicht durchgehend dieselbe. Natürlich ist dieser skeptische, dieser distanzierte, zum Teil auch dieser sehr schroff ablehnende Gestus, der ist evident. Aber es gibt doch auch Momente der Selbstironie. Also ich würde sagen, es wechselt. Es wechselt der Stolz auf die eigene Position. Ich, der Allzeit-Unzeitgemäße. Und dann gibt es aber auch die Momente der Einsicht der völligen Verlorenheit und Aussichtslosigkeit mit diesen Positionen. Er weiß ja, dass er kein Hölderlin und kein Nietzsche ist. Deswegen habe ich mich auch gewundert, was sollen diese Vergleiche? Also er muss ja diese Referenzgrößen, aber das hat er immer schon gemacht, also Referenzgrößen aufzurufen. Ein bisschen ist das natürlich auch so, ich rufe Referenzgrößen auf in Momenten der Schwäche, wenn ich mich abstützen muss bei einem Größeren. Also diese Momente gibt es ja durchaus und auch bei der Stelle, die wir gehört haben, am Anfang beschreibt er ja eigentlich das Scheitern. Was hatte er vor? Er wollte aufrütteln, er wollte die Infodemenz beenden, er wollte ihnen zeigen, was sie alles falsch machen, die Zeitgenossen. Und es ist ja klar, es hat nicht funktioniert, es wird auch nicht funktionieren. Es ist also keine reine Selbstgewissheit, die hier spricht. Und das finde ich... Gerade nochmal, wenn man das vom Ende her sieht, also wie er dieses Buch enden lässt, und es ist ja kein Zufall, dass diese Szene, über die wir gleich noch reden werden, am Ende steht, dann finde ich, darf man das nicht unterschlagen. Auch diese Mischung aus Wut, Anklage, Eigensinn, Beharren auf dem Eigensinn bis zum Äußersten, aber auch Momente der Selbstironie und der, ja, fast der Komik. Die gibt es hier ja auch.
Ich war ganz erstaunt. Otto Strauß kann äußerst komisch sein. Ich zitiere mal, Sie mögen ja keine Aphorismen, aber solche Kurzbeobachtungen sind ja dann schon einigermaßen komisch. Also, Zitat. Wozu die tiefen Blicke, wenn sie dann nur zu einer leidenschaftlichen Vegetarierin führen? Da muss man erst mal drüber nachdenken.
Ja, das kommt aber dann zwei Seiten weiter mit einer Veganerin. Also dasselbe nochmal.
Ja. Also, dann ist es schon nicht mehr so komisch. Was mich eher interessiert, ist, ob seine, sagen wir mal, literaturkritischen Diagnosen zutreffen. Denn an einer anderen Stelle heißt es, und das ist dann schon interessant, ob er da so, sagen wir mal, literaturkritisch richtig liegt, leider gibt es kein Genre hermetischer Dichtung mehr, das man deutend zu verstehen sucht. Wer wäre noch bereit zu lesen, was er nicht auf Anhieb versteht? Ja, da habe ich gedacht, vielleicht sollte man Boto Strauß mal ein Band von Büchner-Preisträger Oswald Egger schenken, denn diese Dichtung erscheint mir nun wirklich sehr hermetisch. Also die Frage ist, lebt er noch wirklich unter uns? Also bekommt er noch mit, was so in seiner Welt passiert? Oder hat er sich da so, ich glaube, er wohnt im Brandenburgischen, da so ein bisschen abseits, da so zurückgezogen, was ja auch eine gute Position ist, wenn dann ab und zu so gute Karlauer rauskommen. Aber
ja, er will es vielleicht auch gar nicht mehr. Aber ich möchte jetzt selber, ich bin ja auch schon alt, auch ein bisschen Altersmilde hier verströmen. Es hat schon auch Texte in diesem Band, die mir sehr gut gefallen haben. Es gibt auch richtig schöne kleine Juwelen, die ich gefunden habe. Also die eine ist die Beschreibung eines Musikalienhändlers, der irgendwie seit 30 Jahren in seinem Geschäft ist und es kommt, glaube ich, immer nur jeden Tag ein Kunde, derselbe Kunde. Und dann gibt es diesen Satz, mehr bist du nicht, aber es genügt. Das hat mir sehr gut gefallen. Und dann gibt es eine Szene über einen verendenden Damenschuh. Das ist ein einziger Satz, aber der ist wirklich perfekt. Das ist ganz wunderbar. Und dann gibt es zwei Stellen, die haben mich regelrecht gerührt. Das ist wahrscheinlich auch das, worauf Hubert Spiegel hinaus möchte. Am Anfang eine Szene, wo ein Vater auf seinen Sohn wartet. Und der Sohn kündigt sich an und der Vater wartet und wartet und wartet. Und dann am Schluss schickt ihm der Sohn eine Nachricht, der Herr kommt jetzt doch nicht. Und das ist schon bitter. Und die Bitterkeit kommt auch ungeschminkt rüber. Und die letzte Szene, aber da gebe ich vielleicht weiter an Sie, die den Band abschließt, die ist wirklich sehr schön.
Die ist wichtig, weil man ihn in seiner, sagen wir mal, literarischen Gänze dann nochmal versteht, weil die Frage ist ja, von was im Standpunkt aus schreibt er? Es geht ja immer wieder ums Theater und wir haben das gerade so ein bisschen zur Seite geschoben, dass er kein Epiker ist. Sind das vielleicht doch auch alles kleine Theaterstücke, die er hier schreibt? Denn am Ende haben wir die Szene, die Sie uns jetzt gleich noch näher bringen werden, wo er sozusagen wieder im Theater ist.
Ja, vielleicht zunächst die Frage aufzugreifen. Es sind nicht alles kleine Theaterstücke. Das sind schon verschiedene Genres, die er hier versammelt. Und dann sind auch unterschiedliche Absichten verknüpft. Aber es ist natürlich vieles in dem Sinne theatralisch, dass es um den Dialog geht und dass es um die Begegnung geht. Die Begegnung von Personen auf der Bühne. Ein anderer Dramatiker, Shakespeare, hat gesagt, wir spielen immer. Wir sind immer auf der Bühne. Und da würde Boto Strauß sicherlich zustimmen und ich glaube, dass das für ihn ein großes Vergnügen ist, Menschen zu beobachten, was für einen Einsiedler nicht ganz einfach ist, wenn er wirklich ein Einsiedler ist und bleibt. Man kann natürlich dann auch aus den Erinnerungen schöpfen und man kann sich auch Erinnerungen erfinden. Und ich glaube, dass er darin unendlich gut ist, sich Dinge zu erfinden. Was meine ich damit? Einfach Dinge zu variieren. Es geht um Varianten, es geht um Möglichkeiten. Er findet sich Figuren und sagt sich so ein bisschen, ich musste durchdenken an diese Geschichte von dem Schachspiel. Kennen das, der Erfinder des Schachspiels. Er soll eine Belohnung kriegen und dann wird er gefragt, was möchtest du haben? Und er sagt, ich möchte nur Reis haben. Aufs erste Feld ein Korn, aufs zweite Feld zwei Körner, aufs dritte Feld vier Körner und so weiter. Und dann stellt sich heraus, im ganzen Königreich gibt's nicht genug Reis. Und Boto Strauß betrachtet, glaube ich, Figuren so. Die erste Figur hat bei mir zwei Möglichkeiten, die zweite hat vier, die dritte Figur hat acht und so weiter. Also eine unendliche Bandbreite an Handlungsmöglichkeiten, an Verhaltensmöglichkeiten. Wie reagiere ich auf etwas? Wie reagiere ich auf eine Frau, die mir begegnet? Wie reagiere ich auf einen Mann, der mich anrempelt im Bus? Wie reagiere ich auf jemanden, der mich anspricht, obwohl ich ihn nie gesehen habe? Und da hat er wirklich sehr, sehr viel zu bieten. Und wir kommen zur letzten kleinen Szene. Da geht nämlich der alte Dramatiker ins Theater, wie er es so oft getan hat, wenn eines seiner Stücke geprobt wurde, setzt sich ins Parkett, also in die Zuschauerperspektive und schaut den Proben zu. Und das tut er jetzt auch und er will es genießen. Und es kommen natürlich Erinnerungen und er erkennt diese typischen Situationen, wie der Inspizient mit dem Regieassistenten spricht und so weiter. Und dann wird er freundlich, aber bestimmt nach draußen gebeten und nach draußen geleitet, weil man ihn nicht mehr erkennt und weil es auch nicht sein Stück ist, das geprobt wird. Und das ist natürlich auch die Selbstbeschreibung eines Dramatikers, den die Theater nicht vergessen haben. Das würde ich nicht sagen. Aber sie behandeln so, als hätten sie ihn vergessen.
Ich würde sagen, dabei belassen wir es. Ich würde am liebsten die letzten Sätze vorlesen, weil da zeigt sich schon, was für eine literarische Kraft da auch drin steckt. Die vielen Male, die er im Zuschauerraum alleine saß, bevor die Probe zu einem neuen Stück von ihm begann. Schließlich wird er bemerkt, der Assistent macht da jemanden im Dunkeln aus, ein Unbefugter im Parkett. Er geht zu ihm, der Alte wird sanft, aber nachdrücklich hinausgebeten. Toller Satz. Also, das Schattengetuschel von Botho Strauß steht im Januar auf Platz 5 der SWR-Bestenliste. Vielen Dank. Ja, kommen wir zum nächsten Buch, und zwar zum neuen Roman von Lucy Fricke. Das Fest heißt der Roman aus dem Klassen Verlag, der auf Platz 3 der SWR-Bestenliste im Januar steht. Es geht um den Filmemacher Jakob, der wird 50 Jahre alt, möchte diesen schönen runden Geburtstag allerdings nicht feiern, was wiederum seine langjährige Freundin Ellen nicht hinnehmen möchte. Hubert Spiegel, stellen Sie diesen feierunwilligen Jakob doch einmal vor.
Ja, Jakob ist ein Mann von 50 Jahren in der Midlife-Crisis und in der, das tun offenbar manche Männer in diesem Alter, in der suhlt er sich. Und das ist nicht nur seine Hauptbeschäftigung, das ist eigentlich seine einzige Beschäftigung. Als ehemaliger Filmregisseur, der mal Erfolg hatte, aber dann nicht wirklich den Durchbruch hatte und sich auch nicht halten konnte, arbeitet er nicht mehr, er ist beschäftigungslos. Er sagt, das liegt daran, dass er zu alt und zu weiß und zu heterosexuell ist. Es könnte auch andere Gründe geben, das erfahren wir aber nicht. Ja, er ist jemand, von dem ich sagen würde, der betrachtet das sich hängen lassen als Vollzeitbeschäftigung und macht da sogar Überstunden. Und das will seine Freundin Ellen ändern. Und dazu lässt sich was einfallen. Der Roman hat eigentlich die Form eines Rondos. Es beginnt mit Ellen und dann kommt so ein Reigen, also die alten vier sind es, glaube ich, Moment, Inken, Gregor, Anne und Nela, also vier wichtige Menschen aus seinem Leben, tauchen alle an diesem Geburtstag auf, tun so, als wäre es ein Zufall, aber der Leser merkt relativ schnell, dass es kein Zufall ist. Bei Jakob dauert es natürlich ein bisschen länger, bis er dahinter kommt. Also wir haben das Rondo. Es fängt mit Ellen an, hört mit Ellen auf und dazwischen eigentlich das Prinzip des Reigens. Die Figuren geben sich die Klinke in die Hand und sind alle irgendwie miteinander verwoben, wie man das von Schnitzler kennt. Ich habe auf der Fahrt hierher überlegt, wie stelle ich das Buch vor, und wenn ich ganz ehrlich sein soll, würde ich sagen, es ist ein Buch über das Altern, ein Buch über Freundschaft, ein Buch über Liebe, auch noch ein Buch über den Tod in gewisser Weise. Und es geht gut aus. Und wenn es jetzt noch in Schottland spielen würde, wäre es von Rosamunde Pilcher. Und ich würde niemandem raten, es zu lesen. Es ist aber nicht von Rosamunde Pilcher und ich würde jedem raten, es zu lesen. Also meine eigene Zusammenfassung würde mich zwar abschrecken, aber sie ist richtig. Denn es geht wirklich um all diese Dinge in dem Buch. Und wie Lucy Fricke hier diese ja doch bisschen schwierigen, schweren, aber wichtigen Themen mit sehr viel Komik, sehr viel Menschenkenntnis, aber auch sehr viel Verständnisbereitschaft für Menschen und ihre Schwächen. Wie sich das miteinander verknüpft auf, glaube ich, keine 150 Seiten, das ist sehr, nicht nur unterhaltsam, es ist auch teilweise wirklich berührend, sehr berührend, finde ich, stellenweise, sehr komisch oft. Und das ist wirklich sehr gelungen.
Dann hören wir mal rein in diesen kleinen, kurzen Roman, der doch so viel Großes erzählt. Wir hören jetzt einen Ausschnitt aus der Perspektive von Ellen, die ja all die wichtigen Menschen aus Jakobs Leben hat auftreten lassen. Und am Ende reflektiert sie nochmal nach. Wie ist überhaupt das Verhältnis zu Jakob? Denn das ist ganz entscheidend. Das Verhältnis, das es schon seit Jahrzehnten gibt, ist so im gepflegten Kumpelton gehalten. Aber eigentlich steckt da noch viel mehr dran. Antje Keil liest aus Das Fest von Lucy Fricke. Bitte sehr.
Wie oft konnte man sich in denselben Menschen verlieben? Kam das in Wellen oder kippte es irgendwann, so wie Flüsse, Seen und ganze Meere kippten? Es gab eine Zeit, und sie war gar nicht lange her, da konnte ich Jakob kaum noch ertragen mit seinem Selbstmitleid. Da versagte mir die Vorstellung, wie unsere Körper sich berühren könnten. Auch jetzt fiel es schwer. Wir kannten uns zu lange, waren uns viel zu nahe. Wir würden in 1000 Stücke zerspringen, nichts als Scherben hinterlassen. Wir waren die, die niemals miteinander schliefen, sondern Rücken an Rücken. Auf diese Art nebeneinander liegend hatten wir uns an 5 von 7 Weltmeeren eine gute Nacht gewünscht. Zu Beginn hatten wir die Zimmer und Betten aus rein finanziellen Gründen geteilt und als wir uns später mehr hätten leisten können, behielten wir diese Tradition bei. Denn alles andere hätte bedeutet, dass diese Nähe einzig unserer Armut geschuldet war. Ich weiß nicht, ob Jakob wirklich jeden Abend so schnell einschlief oder ob er es nur vorgab, so wie ich es in all der Zeit getan hatte. Bloß ein einziges Mal hatte ich mich nachts zu ihm umgedreht, in einem Hotelzimmer an irgendeinem Strand von Sri Lanka, war hineingerollt in seine Schutzzone, wie zufällig, und hatte wie im Traum meinen Arm um ihn gelegt. Über den längst dunklen Platz fegte ein Windstoß, so gnadenlos, als wollte er den gesamten Sommer und jede Erinnerung an Jakob mit sich reißen. Trockenes Laub fiel mir auf Haar und Schultern, vor den Lokalen wurden die Stühle reingeholt, anderswo Markisen ausgerollt. In den letzten Tagen vor Beginn des Herbstes hatte die Stadt ihre eigene ramponierte Schönheit, ausgelaugt und voller Wehmut. Erste Tropfen fielen. Ein pathetisches Wetter war das und ich dachte, je älter wir werden, desto mehr geht es um das, was wir verlieren können. Weniger um das, was es zu gewinnen gibt.
Antje Keil las aus Lucy Frickes Roman Das Fest, der im Klassen Verlag erschienen ist. Das Buch steht auf Platz 3 der SWR-Bestenliste im Januar. Vielen Dank. Ja, ich zitiere nochmal den letzten Satz, den wir gerade eben gehört haben. Je älter wir werden, desto mehr geht es um das, was wir verlieren können, weniger um das, was es zu gewinnen gibt. Das sagt Ellen und die Frage ist, ob sich die Erzählstimme an dieser Lebenseinsicht orientiert und ob sie nicht doch etwas gewinnen will. Martin Ebel, wie wird denn in diesem Buch von den Lebenslügen der Figuren erzählt?
Die Lebenslügen der Figuren, ja, also es kann sich eigentlich nur um die Erzählerin, die Ich-Erzählerin Ellen handelt. Denn die macht sich natürlich ein bisschen was vor, oder sie macht uns was vor. Dass sie natürlich eigentlich nur an Jakob denkt, indem sie ein schönes Fest machen will und den sie aus seiner Miesepetrigkeit rausholen will. Aber natürlich hat sie auch ihr eigenes Glück im Sinn. Und das schafft sie ja dann auch. Und sie tut ein bisschen so, als würde ihr das fast ungewollt zufallen. Aber das ist natürlich alles viel raffinierter angelegt. Von ihr gegenüber Jakob, aber auch von der Erzählerin uns gegenüber. Denn das ist eine sehr raffinierte Erzählerin. Und ich bin diesmal ganz auf der Seite von Hubert Spiegel. Ich fand das auch ein Buch, das von den Ingredienzien her und von der Papierform her eigentlich nur schiefgehen kann. Also ich habe eher an eine deutsche Filmkomödie gedacht und dachte, wenn man jetzt mir ein Exposé, deutsche Filmkomödie, die so ist, die kann nur furchtbar werden. Aber dieses Buch ist erstaunlicherweise nicht furchtbar, sondern wirklich sehr, sehr hübsch und sehr, sehr gelungen. Und ein deutsches, literarisch gutes Buch, das leicht ist und trotzdem, ja, weise und klug und raffiniert gebaut, interessant gemacht, mit guten Figuren Und dass eigentlich auch, jetzt komme ich wieder auf die Balance, dass die Balance von Schwerem und Leichtem wunderbar hinkriegt. Das ist nämlich auch ein Buch voller Slapstick-Szenen. Das kriegt sie sehr gut hin. Also der Jakob, der in jedem Kapitel mit einer Figur aus seiner Kindheit oder aus seiner Vergangenheit konfrontiert wird und mit jeder Figur, mit jeder Begegnung etwas lernt und wächst und etwas gewinnt, aber auch immer etwas einbüßt an körperlicher Gesundheit. Also er quetscht sich den Daumen, er verstaucht sich den Fuß, er kriegt ein blaues Auge geschlagen und was hat er noch?
Als erstes verliert er einen Schneidezahn.
Er verliert den Schneidezahn.
Damit geht's los.
Das ist eine wunderbare Szene. Er will dem kleinen Sohn seiner früheren Langzeitfreundin imponieren. Der sagt, naja, du alter Sack, du springst ja bestimmt nicht vom Zehner. Sagt er, nee, das Fünfer reicht mir, er springt vom Fünfer und landet natürlich auf dem Boden und schlägt sich den Schneidezahn aus. Er muss sich diesen Zahn dann operieren lassen, ausgerechnet von seinem Nachfolger, der Zahnarzt ist. Also das sind so lauter wunderbare Slapstick-Szenen, die aber auch nicht aufgesetzt sind, die nicht so mühsam herbeigezwungen sind, sondern die kommen so, als müsste es so sein.
Vielleicht sprechen wir auch über die Ästhetik. Man lässt sich so mittreiben von der Geschichte. Das macht sie sehr geschickt. Aber das, was ich daran beeindruckend fand, war tatsächlich, dass die Referenzen nicht ausbuchstabiert sind, aber sie sind doch da. Wir haben es ja zu tun mit einem Filmemacher, der aus welchen Gründen auch immer, vielleicht weil er einfach jetzt ein schrecklicher Misanthrop ist, nicht mehr arbeitet. Aber der Roman selbst arbeitet ja mit sehr viel cineastischen Mitteln. Zwischendurch dachte ich, hier jetzt keine Samstagnachmittag-Komödie oder sowas vor uns zu haben, sondern eigentlich einen Film von Jim Jarmusch, so wie Night on Earth. Ist ganz ähnlich gebaut, da sind wir auch mit den verschiedenen Personen unterwegs im Taxi. Hier sind es die Menschen aus der Vergangenheit von Jakob. Also sie arbeitet doch sehr geschickt auch so mit Schnitt und Überblendung und so weiter und so fort. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das eines Tages verfilmt wird.
Es ist zu befürchten, ja.
Lieber nicht.
Nein, es bietet sich natürlich an, aber die Frage ist dann halt, was dabei herauskommt. Ich glaube, dass das Buch große Stärken hat, aber was vielleicht die größte Stärke ist, ist auch auf gewisse Weise eine Schwäche. Also es ist sehr, sehr gut konstruiert und es macht Spaß, das zu lesen und zu beobachten, wie diese Konstruktion so abschnurrt. Also da greifen die Rädchen ineinander, perfekt, das geht alles auf, bisschen auch so Dominosteinartig. Und das ist aber, finde ich, auch ein bisschen eine Schwäche.
Weil es zu glatt erzählt ist.
Ja, sie tut was dafür, dass es nicht allzu glatt wirkt. Also ich glaube, die Gefahr ist ihr durchaus bewusst, aber sie kann ihr natürlich nicht entgehen. Das ist das Problem beim Dominospiel. Also wenn man da einmal variieren möchte, ist das Spiel vorbei. Also wenn zwei Steine sich verfehlen, ist es aus. Das darf nicht passieren. Jetzt ist das in einem Buch anders. Also mir hat da ein bisschen dann doch irgendwie das Überraschungsmoment gefehlt. Also wenn man einmal das Prinzip verstanden hat, was da im Gange ist, was Ellen eigentlich anzettelt, was ihre Agenda ist, dann weiß man, wie es ausgeht. Und das schmälert ein kleines bisschen das Lesevergnügen. Es schmälert es nicht sehr, weil es weiter sehr flott, Tempo spielt hier auch eine Rolle. Das hat schon seine Gründe, dass das Buch keine 290 Seiten hat. Also dann wäre es was anderes. Es wird nie ermüdend, es wird auch nicht langweilig. Aber es fehlt ein bisschen, finde ich, das Überraschungsmoment. Und es ist, jetzt schlage ich nochmal in dieselbe Kerbe, alles, was die Figuren tun und lassen und was sie in ihrer Vergangenheit getan haben oder gelassen haben, wird durch die Erzählerin und durch die Autorin in gewisser Weise motiviert. Also wir verstehen alles. Das heißt, diese Figuren sind total gläsern. Es gibt aber zum Glück keine gläsernen Menschen. Es gibt immer im menschlichen Verhalten Dinge, wo man sagt, das werde ich nie verstehen.
Dafür ist Jakob zuständig. Weil wir so richtig verstehen wir ihn nicht, vor allem in einem Punkt nicht, wie ich meine. Wir verstehen nämlich nicht, warum der das nicht durchschaut, das Spiel. Das wir als Leser ja schon längst begriffen haben, der fragt sich dann wirklich, ja, sind das hier alles Zufälle? Und entweder spielt er ihnen das auch nur vor, aber ich glaube, diese, sagen wir mal, dramaturgische Ebene, die nehme ich der Erzählerin nicht ganz ab. Denn es kann ja kein Zufall sein, dass am 50. Geburtstag jetzt all die Leute aus der Vergangenheit auftauchen und er fragt sie, sag mal, woher weißt du denn das? Und tu tut so ein bisschen, also so blöd ist er dann auch wieder nicht.
Ja, er spielt dann irgendwann mit. Also vor allem, die gratulieren ihm alle zum Geburtstag. Und das ist natürlich schon dann sehr verdächtig. Aber ich würde Hubert Spiegel entgegnen, dass es ja eigentlich kein Roman ist, obwohl Roman draufsteht. Also ich habe das eher als eine Novelle gesehen, als ein kleines Spiel über 130 Seiten. Und die Überraschung ist ja eigentlich die Variation. Also wer kommt jetzt als nächste Figur? Wie geht es weiter zurück in die Vergangenheit? Und das Ganze ist eine geschlossene Form. Also der Roman ist ja sehr oft dann eine offene Form, der diese Überraschungen braucht und der die Öffnungen braucht und das Unvorhergesehene. Und hier ist das Prinzip die geschlossene Form und auch die Spielführerin, die alles kann und alles weiß und die praktisch Gott spielt, die praktisch die Autorin ist, die das Ganze regelt. Das ist das Prinzip dieses Buches. Das kann man als Schwäche sehen, aber das ist, glaube ich, so gedacht und so geworden.
Ja, aber mit einer Einschränkung. Also gut, dass das jetzt angesprochen wird. Was ist das eigentlich für eine Erzählperspektive? Die ist ja nicht durchgehend.
Ja.
Also wir haben es mit Ellen als Ich-Erzählerin zu tun, ja. Dann ist es klar. Dann berichtet sie aber, was in der Vergangenheit passiert ist, was sie nicht wissen kann. Es sei denn, es ist ihr erzählt worden.
Sie hat berichtet, sehr gut recherchiert.
Sie berichtet, was in der Gegenwart passiert, obwohl sie ganz woanders ist. Also dann ist sie die allwissende Erzählerin, dann arbeitet sie mit erlebter Rede. Dann gibt es immer mal wieder sparsam, aber wirkungsvoll eingesetzt Situationen, wo sie ihren eigenen Zweifel formuliert, gewissermaßen die Frage stellt, oh Gott, was passiert da jetzt gerade? Was machen die jetzt miteinander? Habe ich vielleicht einen Fehler gemacht, als ich das arrangiert habe? Da bricht sie dann diese allwissende Perspektive. Ich glaube, das gehört mit zur Wirkung. Das ist schon relativ, also einfach sehr überlegt gemacht.
Ich glaube auch, sie ist die gute Fee, die darüber nachdenkt, warum sie die gute Fee ist. Und dieses Spiel mit den verschiedenen Erzählperspektiven, das ist gewissermaßen dann auch nochmal der literarische Reiz davon. Ich glaube, mehr darf man auch über dieses Buch nicht sagen, sonst haben wir es auch ausformuliert und haben wir wahrscheinlich eh schon.
Also es ist anders als Harry und Sally.
Ja.
Es ist anders als Harry und Sally. Es ist aber trotzdem so etwas wie ein Großstadtmärchen. Es ist nämlich ganz nebenbei auch noch ein relativ anschauliches Porträt von Kreuzberg. Aber das erzählen wir ja nicht. Es ist auch ein Großstadtroman. Es ist ein Liebesroman. Sie merken schon, da steckt doch sehr viel drin in diesem Buch. Das Fest von Lucy Fricke aus dem Klaassen Verlag. Platz 3 der SWR-Bestenliste im Januar. Vermutlich das ideale Geschenkbuch. Vielen Dank. Wir kommen zu Platz 2 und zum Booker-Preisträger aus dem Jahre 2023. Das Lied des Propheten heißt der neue Roman von Paul Lynch, der in deutscher Übersetzung von Eike Schönfeld im Klett-Cotta Verlag erschienen ist. Paul Lynch ist 1977 in Dublin geboren und in Irland spielt der Roman auch. Martin Ebel, geschildert wird eine nahe und doch eben auch beängstigende Zukunft. Wovon handelt denn diese politische Dystopie?
Ja, Dystopie ist genau das Wort. Pauline stellt sich vor, wie Irland sich verändern könnte, wenn eine rechtspopulistische Bewegung die Wahlen gewinnt, die absolute Mehrheit bekommt und dieses Land gründlich verändert. Immer autokratischer regiert, mit Notverordnungen Grundrechte außer Kraft setzt, durchaus mit Zustimmung eines Teils der Bevölkerung, immer mehr Unterdrückungsmechanismen in Gang setzt, Gewerkschaftler verhaftet, Anwälte einschüchtert und das Land also ja einem faschistischen Regime unterwirft. Das Ganze erlebt die Hauptfigur dieses Romans, Eilish, eine Mikrobiologin, vierfache Mutter. Ihr Mann ist Gewerkschaftssekretär der Lehrergewerkschaft, der gerät am Anfang schon in die Mühlen dieses Regimes, verschwindet, wird verhaftet, man weiß nicht genau, wo er abgeblieben ist. Und diese Eilish versucht jetzt, mit dem sich ständig verändernden Druck fertig zu werden, ihre Familie zu beschützen, den Alltag zu bewältigen und vor allem im Kopf zurechtzukommen, weil sie im Kopf eigentlich immer noch das Bewusstsein hat, wie funktioniert ein normaler Alltag, ein normaler Staat, ein normales Rechtssystem. Und die Wirklichkeit verschiebt sich aber in einem fort. Und das wird geschildert in einer atemlosen Sprache. Also wir sind in ihrer Welt, in ihrer Perspektive, in ihrer Gegenwart, in ihrem Präsenz wie eingeschlossen und gleichzeitig vorangetrieben von den ständig sich verändernden und auf sie einprasselnden Anforderungen dieses Systems und dieser Welt. Und es ist ein Crescendo eigentlich des Grauens, was Paul Lynch da beschreibt. Also es ist kein leichtes Buch, keine angenehme Lektüre, eine packende, ja, aufwühlende, großartige Lektüre.
Crescendo des Grauens ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Eins sollten wir noch erwähnen, also der Mann ist verhaftet, das haben Sie gesagt, und jetzt soll auch der Sohn zum Militär eingezogen werden. Der Junge taucht aber unter und dann verschärft sich die Situation von Tag zu Tag. Und damit sind wir bei der Lesestelle aus dem Lied des Propheten von Paul Lynch. Liest nun Dominik Eisele, bitte sehr.
Sie schläft, das Handy am Kissen, hört in einem Traum sein Phantom klingeln, wacht auf, das stumme Handy in der Hand. Sie steht auf halber Treppe, Ben auf dem Arm, ruft nach seinen Schuhen, als das Handy im Schlafzimmer klingelt. Sie muss es zweimal hören, bis sie es glaubt. Schreit Bailey an, er soll aus dem Weg gehen, drängt sich auf der Treppe an ihm vorbei, sie macht die Schlafzimmertür zu und stellt das Kind ins Bettchen. »Mark«, sagt sie, hört diffuse, leise Musik, Stimmen murmeln, hört langsames Einatmen, dann Ausatmen. Weiß, er hat Angst zu sprechen. Sie will ihn schlagen, ihre Macht über ihn bestätigen. »Warum hast du dich so lange nicht gemeldet? Wir waren krank vor Sorge. Carol ist außer sich. Du hattest kein Recht, so von dort wegzugehen, nach allem, was sie für dich getan hat.« Das Handy schweigt. Dann lässt er einen Seufzer zu und räuspert sich. »Ich dachte, wir sollen keine Namen nennen, aber lassen wir das jetzt mal, Mom«, sagt er. »Soll ich etwa auflegen? Willst du das?« Die Welt ist weggebrochen. Damit auch ihre Wahrnehmung des Zimmers, des Hauses. Sie ist in einem dunklen Raum, spürt nur seinen Atem, spürt den Geist hinter dem Atem, verflucht sich, dass sie ihn zurechtgewiesen hat. »Mark«, sagt sie, »ich bin Krankvorsorge, dir hätte alles Mögliche passieren können.« »Hör zu«, sagt er, »es tut mir leid, aber ich kann es nicht.« Etwas Festes hat sich gelöst. Ihr Herz rutscht wie Kies. »Was kannst du nicht?«, sagt sie. »Worum du mich gebeten hast? Weglaufen, das kann ich nicht mehr.« »Aber was hast du denn vor? Mom, das ist jetzt was anderes.« »Wie anders denn? Wir hatten doch eine Vereinbarung. Wir haben gesagt, es ist das Beste. Was glaubst du wohl, was passiert, wenn du im Land bleibst und die Behörden entdecken dich? Die stellen dich vor ein Militärgericht ohne jede Öffentlichkeit. Da können sie mit dir machen, was sie wollen. Die sperren dich weg, wie deinen Vater.« Sie glaubte, er kaut etwas, hört eine Limonade sprudeln, dann den Mund schlucken. »Hör zu«, sagt er, »ich bin an einem sicheren Ort. Ich will wissen, bei wem du bist. Mom, alles ist gut. Ich verspreche dir, ich bleibe auf diesem Handy in Kontakt. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat.« Sie schließt die Augen, erinnert sich an ein Gefühl aus einem Traum, wie sie von einem Zimmer ins nächste gelaufen ist und gerufen hat und niemand hat geantwortet und wie sie nicht aufwachen konnte, obwohl sie wusste, dass sie träumte. Sie öffnet die Augen und sieht ihre Hand über eine blinde Kluft greifen, die immer breiter wird. »Mark«, sagt sie, »du bist mein Sohn. Bitte komm nach Hause, damit wir das klären können. Ich kann nicht schlafen, wenn du weg bist. Ich habe immer noch einen Rechtsanspruch auf dich.« »Was für ein Recht soll das denn sein, Mom, wo es in diesem Land doch gar kein Recht mehr gibt?«
Dominik Eisele las aus »Das Lied des Propheten« von Paul Lynch, erschienen in deutscher Übersetzung von Eike Schönfeld im Klett-Cotta Verlag, Platz 2 der SWR-Bestenliste im Januar. Vielen Dank. Hubert Spiegel, der gehetzte Tonfall der Prosa entspricht in gewisser Weise der inhaltlichen Zuspitzung. Die gesellschaftlichen Verhältnisse, die Paul Lynch da beschreibt, werden zunehmend autoritärer, erinnern vielleicht an Zustände, wie sie in Syrien unter Assad gewesen sind. Nur sind wir in der Europäischen Union, wir sind in Irland und man fragt sich zwischendurch, jedenfalls ging es mir schon so, wie plausibel diese Dystopie ist.
Die Frage habe ich mir auf gewisse Weise auch gestellt. Ich habe sie mir nicht mit denselben Worten gestellt. Ich habe sie mir ein bisschen anders gestellt. Ich habe mich nämlich gefragt, wie hätten wir dieses Buch vor 10 Jahren gelesen? Vor 10 Jahren hätten wir wahrscheinlich gesagt, das ist nicht plausibel. Aber ich glaube, dass in den letzten 10 Jahren nicht nur in der EU, an vielen Orten in der Welt Dinge geschehen sind politisch, von denen man früher mit guten Grund und gutem Glauben sagen konnte, wird nicht passieren, ist unwahrscheinlich, spricht eigentlich alles dagegen, spricht die ganze historische Erfahrung dagegen, dann sind sie aber doch passiert. Was ich damit sagen will, es haben Dinge, die man früher für nicht plausibel gehalten hat, autokratische Systeme in Europa, einen Verbrecher als amerikanischen Präsidenten, und zwar gewählt im Wissen, dass er ein Verbrecher ist. Der hat sich ja nicht hinterher als Verbrecher entpuppt. Also all diese Dinge hätte man ja früher eigentlich ausgeschlossen. Sie haben sich aber ereignet. Paul Lynch geht es aber gar nicht darum, glaube ich, zu sagen, dass das hier vor Irlands Türen steht. Ich glaube, es ist eine wichtige Entscheidung natürlich, wo spielt eine solche Dystopie, an welchem Ort, wenn man den Ort überhaupt konkret benennt. Er hat sich dafür entschieden. Und ich finde, es funktioniert. Und es funktioniert nicht deswegen, weil Irland ein zerrissenes, gespaltenes Land war und ist, weil Irland eine große Gewaltgeschichte hat, historisch gesehen, auch eine Bürgerkriegsgeschichte. Das ist, glaube ich, nicht das Entscheidende. Es funktioniert deswegen, weil Paul Lynch überhaupt nicht den Versuch macht, den Zustand, den er beschreibt, historisch herzuleiten. Also er sagt nicht, wie es dazu gekommen ist. Der einzige Hinweis, den wir erhalten, ist, es gibt diese Partei, die macht sich breit und sie agiert mit einer Art Notstandsgesetzgebung. Wie sie das kann, worin der Notstand besteht, erfahren wir gar nicht. Wir sehen nur, was daraus folgt. Und wir sehen, es wird nicht beschrieben, wie man es erwarten könnte, das und das passiert im Parlament, das passiert im Großen und Ganzen im Land. Wir erfahren, was im Land passiert, vermittelt nur über diese Familie, nur über diese eine Familie. Gut, es gibt noch ein paar Figuren rechts und links, Arbeitskollegen, eine Leidensgefährtin, Claire Sexton, deren Mann ist auch verschwunden. Aber ansonsten sehen wir nur die Auswirkungen auf diese Familie. Das hat natürlich, Martin Ebel hat es ja vorhin schon angedeutet, wir werden da reingezwungen. Und das hat natürlich eine große Intensität, das hat etwas sehr Beklemmendes und es hat auch was Klaustrophobisches. Wir kommen da ja als Leser aus dieser Perspektive und aus dieser Familie nicht raus. Und wenn man sich das mal vorstellt, das Land zerfällt, Menschen werden entführt, auch umgebracht, wie man später erfährt. Es herrscht totale Willkür und Rechtlosigkeit. Die Parteileute werden überall hingesteckt, wo sie vorher nicht waren. Andere verlieren ihre Posten, viele verlassen das Land. Also das Land ist in Auflösung begriffen, totale Rechtlosigkeit. Und ab Seite 20 ist die Hauptfigur Eilish eine alleinerziehende Mutter von 4 Kindern. Die sind Molly, Bailey, Ben und Mark. Die sind 12, 14, 16, 17 und Ben ist ein Säugling. Und was das heißt konkret bis hin dann zur Flucht und diesen Vorgängen, das wird wirklich sehr, sehr intensiv und sehr hautnah geschildert. Und wie Martin Ebel sagt, es ist harte Kost. Also ich empfehle das sehr zur Lektüre. Aber das ist beklemmend. Das nimmt einen schon mit.
Vielleicht beschäftigen wir uns noch ein bisschen intensiver mit der Ästhetik des Textes. Sie haben ja schon einiges angedeutet, Herr Ebel. Dieses Staccato-Präsens, also das ist zunächst einmal auffällig. Diese Sätze, die schon vom Schriftbild ganz eng aneinander gesetzt sind. Also die Seite ist nahezu absatzlos vollgesetzt mit diesen ja parataktischen Gefügen, die dahinter durch diese ganzen Roman klappern. Was zeichnet die Prosa Ihrer Meinung nach sonst noch aus?
Ja, das Tempo. Also es ist einfach eine Getriebenheit und die Getriebenheit kommt aus der Lage. Also das ergibt sich aus der Situation dieser Frau, die ständig von außen mit neuen Anforderungen überfüllt wird und von innen auch. Also die Kinder, die brauchen ja ständig was. Also die leiden unter der Situation. Die Mutter versucht sie erstmal als normal darzustellen. Also die erlebt ja eine gewisse Schizophrenie. Die muss den Kindern sagen, ja, wann kommt denn der Vater wieder? Ja, der ist jetzt gerade mal auf der... Also sie muss dann immer was erfinden, um die Situation wieder zurechtzurücken. Also Anforderungen von innen, von außen und sie mittendrin. Und das führt, alleinerziehende Mütter von 4 Kindern haben immer Stress, aber sie hat jetzt in dieser Situation nochmal erheblichen Zusatzstress. Also es ist eine Stressprosa, so würde ich das vielleicht nennen.
Stressprosa, das gefällt mir. Ja. Wobei man vielleicht dann doch noch mal ein bisschen genauer diese Sätze anschauen sollte. Der Text kippt ja ab und zu auch so vom Alltäglichen ins Symbolisch-Metaphorische. Und das geht, wie ich finde, mit auffälligen Adjektivreihungen einher. Also da ist dann von tosender Abstraktion die Rede, von einem wummernden Dröhnen oder einer erschütternden Stille. Hat da der Lektor versagt? Da muss er tief durchatmen.
Weil das keine einfache Frage ist. Also auf den ersten Blick würde ich sagen, ja klar, natürlich hat der Lektor versagt. Das ist ein solches Metaphern und auch ja Adjektivgewitter. Da sind so viele Lyrismen drin, gerade in den Naturschilderungen. Aber diese Naturschilderungen haben ja auch eine Funktion. Und auch diese Adjektive haben eine Funktion. Ich glaube, dass man schon auf das eine oder andere ganz gut verzichten könnte. Aber das ist für den Roman schon relativ wichtig. Ich würde nicht sagen, dass er das braucht. Nicht unbedingt. Man kann sich auch vorstellen, dass das alles ganz straight realistisch erzählt wird. Derselben Atemlosigkeit, mit derselben Spannung, mit derselben Gnadenlosigkeit. Aber es wäre ein anderes Buch. Und ich habe mich wirklich gefragt, warum macht er das? Warum diese Himmelsbeschreibungen? Warum die Beschreibung von dem Laub, das sich färbt, das auf dem Boden liegt, in das der Wind greift? Also wirklich Lyrismen. Warum macht er das? Ich bin mir nicht ganz sicher. Zunächst einmal, ja, weil das ihre Perspektive ist, weil sie so auf die Welt um sich herum blickt. Aber es hat natürlich für den Leser, für den Rezipienten die Funktion, das sind winzige retardierende Momente, winzige Momente, in denen dieser gnadenlose Ereignisstrom unterbrochen wird, in dem das, was gerade um sie herum an Kräften wirksam ist, für Momente außer Kraft gesetzt ist. Und deswegen glaube ich, ja, das eine oder andere Adjektiv ist sicherlich überflüssig, auch schief. Es sind auch wirklich echt schiefe Adjektive. Und Eike Schönfeld ist einer der tollsten Übersetzer, die wir haben. Ich habe es jetzt mit dem Original nicht verglichen, aber bei der einen oder anderen Stelle habe ich auch gedacht, naja, war da vielleicht auch ein bisschen Zeitdruck im Spiel. Booker Prize letztes Jahr, also sowas spielt ja auch manchmal eine Rolle und die armen Übersetzer, denen sitzt dann der Verlag im Nacken. Wir wollen das Buch so schnell wie möglich auf Deutsch rausbringen. Geschenkt. Also ich glaube, dass der Vorwurf zu viel davon schon gerechtfertigt ist, aber es hat eine Funktion. Also die macht den Charakter des Buches doch auch, glaube ich, aus. Mit aus.
Die Natur ist halt noch nicht erfasst von dieser neuen Partei und ihren Geheimpolizeien. Also und daran hält sie sich fest. Das wäre jetzt meine Erklärung.
Trotzdem würde ich noch mal nachhaken wollen. Und zwar, man hat ja schon, sagen wir mal, auf Seite, sagen wir mal 86 spätestens, das Gefühl, jetzt habe ich es verstanden. Okay, da gibt es einen faschistischen Staat und das ist grauenhaft und es geht aber irgendwie immer so weiter. Und dann ist die Frage, ob sich das nicht erschöpft, inhaltlich wie auch sprachlich.
Nein, das erschöpft sich nicht. Das ist ein Crescendo, was sich erstaunlicherweise immer weiter steigert. Also ich will jetzt gar nicht über Einzelheiten reden. Da passieren wirklich überraschend neue, schreckliche Dinge. Also man muss sagen, der Autor musste nichts erfinden. Er hat natürlich alles für Irland erfunden, aber alles, was da passiert, konnte er sich aus verschiedenen anderen Ländern einfach zusammensuchen. Das sind Dinge, die sind in Hongkong ähnlich passiert oder in Weißrussland oder in Syrien oder sowas. Das ist wirklich ein Konglomerat des Grauens. Und dann kommt ja am Schluss, als sie sich dann endlich entscheidet zu fliehen, das ist ja nochmal ein ganz eigener Teil, diese Fluchtgeschichte. Ja? Und das, finde ich, ist jetzt für mitteleuropäische Leser, ist es nochmal eine ganz andere Perspektive, zu erleben, wie jemand aus Irland flieht und was das für Schwierigkeiten mit sich bringt. Also wie man da bestechen muss und was da noch an anderen Dingen von einem verlangt wird, bis man dann endlich am Ufer ist, um dann nach England zu kommen. Aber von der ganz anderen Seite eben, nicht von Frankreich aus.
Carsten Otte hat ja die Seite 86 genannt. Also da merkt er, wie der Hase läuft. Ich habe dann mal geguckt, was passiert denn auf Seite 86. Und auf Seite 86 ist Eilish bei einer, ich glaube, Cousine auf der Hochzeitsfeier. Sie weiß nicht, was sie erwartet, sie kennt den Bräutigam nicht und dann kommt sie dahin und denkt, sie ist im Kreise ihrer Verwandten. Und sie hat einen, ich glaube, einen weißen Schal. Und dieser weiße Schal ist mittlerweile, hat sich recht früh eine Widerstandsbewegung entwickelt. Und der Auslöser dafür ist, dass Schüler Parolen geschrieben haben an die Wände der Schule. Der Rektor hat die Partei informiert, die Partei hat die Geheimpolizei geholt und die Geheimpolizei hat 4 Kinder, 14 vielleicht oder so, glaube ich, weiß nicht genau, ob es genannt wird, einfach einkassiert. Am Ende sind die auch tot, die Kinder. Das ist schon alles sehr drastisch. Und sie trägt diesen Schal als Erkennungszeichen, ich bin gegen das Regime, kommt zu dieser Hochzeit und der Bräutigam ist ein Parteimann. Und dann weiß sie nicht mehr, was sie von ihrer Familie halten soll und sie denkt sich, wieso habe ich, Idiotin, diesen Schal umgemacht. Und auch darum geht es in diesem Buch. Sie muss ständig Entscheidungen treffen und sie trifft ganz oft die falsche Entscheidung. Und das finde ich interessant. Wieso sind diese Entscheidungen falsch? Sie sind falsch, weil sie auf einem Wertesystem beruhen, das durch die Ereignisse außer Kraft gesetzt ist. Aber dieser Prozess, das zu erkennen, meine Werte sind zwar die richtigen, aber in dieser Situation sind sie höchst gefährlich und sie sind vielleicht sogar dumm. Ich bin dumm, wenn ich mich so verhalte. Also diese Entscheidungen zu treffen, sich Fehler einzugestehen, sich zu überlegen, was ziehe ich denn jetzt für Konsequenzen für die nächste Entscheidung? Was mache ich dann? Stehe ich da wieder zu meinen Werten oder bleiben, gehen, ducken, reden? Also diese ganz grundsätzlichen Entscheidungen, die werden ja permanent von ihr verlangt und von ihr auch permanent dann getroffen und anschließend reflektiert. Und das, finde ich, macht auch den Reiz dieses Buches aus. Klar wissen wir, ich habe das schon verstanden, was teilt das auch, wir wissen einfach sehr viel, aber das ist Oberfläche im Vergleich zu dem, wie wir hier hereingezogen werden in diese Situation.
Das wollen wir als Schlusswort nehmen. Das Lied des Propheten von Paul Inch ist in deutscher Übersetzung von Eike Schönfeld im Klett-Cotta Verlag erschienen und steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Januar. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste liegt natürlich auch in voller Länge vor, etwa zum Nachlesen im Internet auf unserer Homepage swrkultur.de. Im gut sortierten Buchhandel liegen die Bestenlistenflyer mit Informationen zu den ausgewählten Büchern aus. Aus der Jury der SWR-Bestenliste waren heute Abend in Karlsruhe zu Gast Martin Ebel und Hubert Spiegel. Aus den besprochenen Büchern haben Antje Keil und Dominik Eisele gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Vielen Dank.